Wie ihr seht, habe ich so ein klassisches Adventsthema ausgesucht. Und ich habe mich so gefragt, wie schaffe ich jetzt den Übergang von Advent zu dem Predigttitel Politik, Fluch oder Segen? Und wenn wir uns einfach mal überlegen, dass Jesus ja nicht auf die Welt gekommen ist, um damals in seiner Zeit Dinge zu verändern, sondern er ist auch auf die Welt gekommen, damit sich Dinge heute in unserer Welt verändern. Und wir wissen alle, Jesus lebt. Und insofern, wenn es darum geht, dass wir uns darauf besinnen, dass Jesus gekommen ist, damit sich Dinge in unserem Leben und in unserer Umgebung verändern, dann schaffe ich das vielleicht so ein ganz bisschen zumindest, den Link herzustellen. Ein Freund von mir schrieb mir heute früh, Jesus Christus ist nicht auf die Welt gekommen, um religiöse Menschen noch religiöser zu machen. Er ist gekommen, um Zerbrochene nach Hause zu holen. Und alles, worum es mir auch geht, ist ja nicht darum, dass ich jetzt eine Predigt halten möchte, um die Welt zu verändern. Wenn jemand das kann, dann ist es Jesus. Und wenn jemand es getan hat, dann war es Jesus und dann ist es Jesus. Und ich habe diesen Titel bewusst ausgewählt, weil wir leben in der heutigen Zeit mit Jesus. Und es geht bei allem darum, dass wir einfach unseren Auftrag, unsere Form des Lebens in der heutigen Zeit mit Jesus, für Jesus und in seiner Herrlichkeit finden. Und in allen Unruhen, in allen Turbulenzen, in allen Schwierigkeiten, wir leben jetzt in dieser Gesellschaft. Und wir wollen jetzt in dieser Gesellschaft mit und für Jesus leben. Und indem wir mit und für Jesus leben, leben wir auch mit und für die anderen Menschen. Und haben einen Blick für sie. Und wollen ihr Leben segnen. Und in der gewählten Formulierung des Predigttitels liegt schon ein bewusst von mir gewähltes Missverständnispotenzial. Ich will mich heute an dieses heikle Thema wagen und ich weiß, dass es mich angreifbar macht. Aber ich werde weder die eine oder die andere Seite, politisch oder wie auch immer, vertreten und werde mich darauf fokussieren, was ist schlecht gelaufen in dieser Welt und was ist schlecht gelaufen in der Wahl in den USA. Wo sind da die schlechten Menschen? Ich werde aber auch nicht das Schlechte schönreden. Weil wir leben in einer Lebensrealität und in einer gebrochenen Welt. Aber wir leben mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf dieser Erde, die zerbrochen ist. Und wir leben mit dem Kopf und ausgestreckt in den Himmel. Und so ist es nicht meine Baustelle, mich politisch zu definieren. Möglicherweise hört ihr diese Frage hier als Predigtthema, ob Politik Fluch oder Segen ist. Ich möchte aber gar nicht darüber sprechen. Sondern ich möchte darüber sprechen, ob wir Politik segnen, Politiker segnen oder verfluchen. Wenn wir uns heute in der Welt umschauen, insbesondere wenn wir eben auf die Situation und Wahl in den USA schauen, dann sind wir schockiert. Und wenn ich das hier spreche und rede, dann predige ich eigentlich auch mir selbst. Wir haben dann aber so unsere Meinung, sind durch Presse und Öffentlichkeit beeinflusst und legen uns vielleicht ganz deutschgerecht und konkret fest. Wenn wir dann mitbekommen, was so in der christlichen Szene auch sich abspielt, auch von einflussreichen Sprechern aus der geistlichen Szene, international hörbar, die international auch die christliche Szene mitprägen, dann werden wir immer mehr verunsichert. Die Wahl und die Ereignisse und Ergebnisse in den USA haben uns irgendwie erschüttert. da sind die Berlusconis und die De Pens und sonst wie sind plötzlich völlig in den Schatten geraten und das ist in den Vordergrund gekommen und wir empfinden fast so etwas wie eine Bedrohung. Plötzlich sind da so viele Störgeräusche in unserer Seele. Aber keine Sorge, ich werde weder Donald Trump oder Hillary Clinton zitieren. Ich werde auch keine politischen Reden halten. Ich werde mich politisch nicht positionieren. Vielmehr möchte ich die Frage aufwerfen und nachdenklich machen, mit welcher Haltung wir uns als Wiedergeborene, als Christen und Nachfolger Jesu zu den aktuellen Themen stellen und uns darin verhalten. Es geht also heute um unsere Haltung als Nachfolger, als Christen, als die, die Licht und Salz und nicht Dunkelheit und Pfeffer, sondern Licht und Salz in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft sichtbar werden kann. Ich habe in diesen Tagen einiges zu dem Thema gelesen und wahrgenommen. Und dabei ist mir eine Veröffentlichung von Johannes Hartl besonders aufgefallen und gefiel mir, hat so meine Gedanken und meine Wellenlänge sehr in Einklang gebracht. Und ich werde auch in meiner Predigt einige seiner Gedanken aufnehmen oder auch mich an seinen Gedanken zum Teil bewegen. Und er schreibt unter anderem Folgendes. Man kann vieles aus dem US-Wahlkampf lernen, doch am meisten vielleicht, wie wichtig Worte sind. Trump hat sich in unzähligen Statements auf unmögliche Weise über andere Menschen geäußert, sie beleidigt und erniedrigt. Diese Worte hatten giftige Macht. Clinton wählte ihre öffentlich geäußerten Worte viel bedächtiger, geriet jedoch aufgrund ihrer großen Nähe zu finanzstarken Sponsoren und arabischen Geldgebern in den Ruf der Korruption. Auch hier im Geheimen gesprochene Worte, dennoch wirksam. Wer das kleinere Übel von beiden ist, darüber wurde und wird eifrig gestritten. Ich selbst war schockiert, als Trump sich gegen seine republikanischen Konkurrenten durchgesetzt hat. Allerdings hielt ich Clinton im Gegensatz zu vielen zu keiner Zeit für eine ideale Alternative. Nun ist es Trump. Ich saß im Flugzeug, als der Pilot den Ausgang der Wahl verkündete und ein Raunen ging durch die Lufthansa-Maschine. Es kam aber überwiegend von den Deutschen, denn wir wissen in der Regel überaus genau Bescheid, wie man in den USA wählen sollte und wie eben nicht. Und darauf würde ich jetzt eben gerne ein wenig eingehen. Ein Beispiel kann uns da vielleicht etwas helfen. Gott hat Nebukadnezar zugelassen und hat zugelassen, dass Nebukadnezar Jerusalem belagert, zerstört, das Volk nach Babylon deportiert und auf seine Weise fremd beherrschte. Die Geschichte ist ziemlich lang und es lohnt sich, im Buch Daniel und im Könige nachzulesen. Ich will sie hier nur kurz streifen und an dem Beispiel Daniel ein Verhaltensmuster deutlich machen, das uns helfen kann, in dieser Zeit besser klarzukommen. Nebukadnezar also, Herrscher, damals Beherrscher, verfolgte dann ein Integrationsprogramm, könnte man sagen. Er hatte sich überlegt, Elitepersonen aus dem jüdischen Volk in der Kultur der Chaldäer ausbilden zu lassen. Und einer dieser war Daniel. Daniel ordnete sich der Macht unter. Er ordnete sich in dieses Integrationsprogramm ein, gab dabei aber nie, und das ist bezeichnend, seine Beziehung zu seinem Gott auf. Es fällt wirklich auf, dass selbst im Todesbedrängnis in der Bibel nichts darüber zu finden ist, dass Daniel irgendeinen schlechten Gedanken oder ein schlechtes Wort gegen Nebukadnezar ausspricht. Vielleicht hat er welche gehabt, aber es ist nichts darüber verzeichnet und es wäre jetzt reine Spekulation, wenn ich mein eigenes Denken oder unser Denken aus der heutigen Zeit jetzt Daniel aufstülpen wollte und sagen wollte, naja, aber der war ja Mensch und der hat bestimmt und überhaupt. Nein, es ist nichts darüber geschrieben. Und es gilt, das, was geschrieben ist, ist für uns geschrieben. Das, was nicht geschrieben ist, ist für uns nicht geschrieben. Und ich glaube, dass Daniel einfach in einer ganz besonderen Weise hier auch durch Gott getragen und geführt war in dieser Zeit, gestärkt war, trotz aller Anfechtungen, trotz aller Todesbedrohungen. Aber er wusste ja immer hinterher erst, dass er wirklich gerettet wird. Vorher musste er es glauben, dass Gott zu ihm stehen wird. Und es geht ja sogar noch weiter. Er wendet sich eben immer Gott zu in allem. Aber als die Weisen aus dem Land, die die Träume von Nebukadnezar nicht deuten konnten und nicht herausfinden konnten, umgebracht werden sollte, setzt er sich sogar für die noch ein. Das heißt, er setzt sich sogar noch für seine Besetzer und die Vertreter, die im Grunde genommen das Leid für sein Volk mitzuvertreten hatten, setzt er sich sogar noch ein. Er stellt sich hin und rechtfertigt sie und sagt dem König, dass die Träume des Königs von keinem Menschen gedeutet werden können, außer durch den einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und in allem ist Daniel immer darauf ausgerichtet, seine Beziehung zu Gott zu suchen und ihn neu zu suchen, seinen Gott zu suchen. Und danach darum zu ringen, was Gott ihm, an der Inspiration, was Gott ihm sagt. Und damit geht er dann vor den König oder damit tritt er dann vor die Menschen. Er hat bedingungslos auf die Stimme Gottes gehört. Hier ist für mich ein fast unvorstellbares Verhaltensmuster gezeigt, das aus dem Glauben Daniels, aus seiner Treue und seiner Hingabe zu Gott möglich war. Gott selbst hat ihm darin seine Gunst gezeigt und gegeben. Ich finde es bemerkenswert, wie Daniel sich in dieser politischen Spannung verhalten hat und Gott verherrlicht hat und Gott ihn dann aber auch genutzt hat und ja, uns heute zum Zeichen ist. Das ist doch sensationell. Ich meine, wer wünscht sich nicht nach ungefähr 3000 Jahren noch ein Beispiel sein zu dürfen. Wenn Daniel das wüsste. Er weiß es. Hier wird geraunt, er weiß es. Für mich ist dann aber auch natürlich die Frage, weil das ist ja Altes Testament und Jesus ist gekommen. Und die Frage ist, was sagt Jesus uns? Wie hat er sich in seiner Zeit verhalten? Vielleicht können wir uns auf ein paar Dinge verständigen. Es ist in der Bibel nichts darüber zu finden, dass Jesus jemals die Römer, das heißt die römische Besatzungsmacht und die Regierung kritisiert. Nennt mir ein Wort in der Bibel, wo Jesus die Regierung und die Römer kritisiert, wo er sich hinreißen lässt, darüber herzuziehen. Ich glaube, der hätte Grund genug gehabt. Ist es also unsere Sache, Politiker, Rassisten, Hetzer, Homophobe, Egomanen oder ähnlich zu nennen? Ist das wirklich nötig? Findet aber statt. Wir sollen einander so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. In Matthäus 7, Vers 12 zu lesen. Und würdest du wollen, dass jemand all deine negativen Seiten exzessiv hervorhebt und die positiven nie erwähnt? Jesus hingegen kritisiert vielmehr die Rechthaber, die Besserwisser, nimmt die Schriftgelehrten und die Pharisäer aufs Korn, nicht die Politiker, mögen sie noch so schlecht gehandelt haben. Jesus bleibt immer in der Ruhe und in der Autorität seines Vaters. Jesus lehrt uns, uns nicht von unseren Sorgen treiben zu lassen. Jesus lehrt uns, dass wir die Obrigkeit, Regierungen respektieren sollten. Können wir uns darauf mal so verständigen? Ist das okay für euch? Das Bild von Jesus, natürlich nur ein Splitter, ein Fragment von ihm, aber dass das bezogen auf diese Themen zutreffen könnte? Gehen wir also noch mal ein Stück weiter, das ist gut. Nimm noch mal einen Schluck weiter. Könnte es also sein, dass schlechte Gedanken wie ein Fluch wirksam sind? Und könnte es dem gut gegenüber sein, dass gute Gedanken wie Segen sind? Könnte es auch sein, dass meine Protesthaltung, meine Protestwahl, meine schlechten Gedanken über Politik, die mir nicht gefällt, wie ein Fluch sein könnten? Fluchen bedeutet auf Lateinisch maledicere und übersetzt schlecht reden. Also wenn wir den Wortherspruch mal nehmen, dann ist Fluchen schlecht reden. Wer also über jemanden schlecht redet, verflucht ihn. Ist die konsequente Schlussfolgerung, oder? Und insofern ist die Frage, ob Protesthaltung überhaupt und ein richtendes Wesen eine Haltung ist, die wir als mündige, gesunde, selbstbewusste Christen mit dem Wort Jesusmäßig in Verbindung bringen würden oder nicht. Nun denkt jeder von uns und du vielleicht jetzt auch gerade, naja, aber ein bisschen meckern ist doch menschlich. Und ist doch auch wirklich keine Sünde. Hey, nun bleib mal auf dem Teppich. Wir sind doch alle nur Menschen. Ja, wir sind alle nur Menschen. Aber wir sind nicht nur Menschen. Nämlich wir sind wiedergeborene Menschen. Tratschen, verurteilen und kritisieren sollte damit nicht mehr zu unserem Standardverhalten gehören, sondern Gutes soll von uns ausgehen. Hier ist unsere Verantwortung als Christen gefragt. Jesus ruft uns zu, dass wir Salz der Erde und Licht in dieser Welt sind. Nicht sein sollen, sind. Wie aber sprechen wir über Menschen, wie sprechen wir über Politik? Und das, was ich hier über Politik und über Politiker sage, ist ja etwas, das kannst du ja auf jeden Menschen in deiner Umgebung. Also wir müssen da nicht unbedingt an Trump denken. Denk an deinen Nachbarn, denk an deinen Kommunalpolitiker, denk an deinen Bürgermeister, denk an wen auch immer. Es geht eigentlich um Menschen. Könnte es sein, dass unsere Worte geistliche Macht haben? Das heißt in der Bibel, dass wir die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Ja sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wie häufig und wie schnell aber verurteilen wir Personen? Das heißt auch, dass wir die Schwächen derer tragen, die schwach sind. Selbst Jesus betet noch am Kreuz. Unvorstellbar, er betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die da so stark wirkten, waren die Schwachen. Denn der, der stark war, der hing am Kreuz. Gnädig sein. Und um Wiederherstellung beten, statt verurteilen und schlechte Gedanken über andere haben, das scheint offensichtlich die Devise zu sein, um die es Jesus geht und um die es uns heute auch geht. Und nur das Heilige in uns, das, was der Christus in uns zum Ausdruck bringen kann, das ist es. Weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die tollen Hechte werden. Sondern es geht darum, was Jesus in uns macht und wollen wir, ob wir uns danach ausstrecken. Aber unsere Worte haben Macht. In Sprüche 18, 21 steht, Tod und Leben Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Und so können unsere Worte lebensverändernde Macht ausüben. Negativ oder positiv. Denn unsere Worte und unsere Gedanken haben Macht. Sie machen etwas mit uns und sie machen etwas mit anderen. Und da wir wissen, dass das ausgesprochene Wort eigentlich viel unbedeutsamer ist gegenüber der Körpersprache und unserem Verhalten miteinander, nämlich nur ein Bruchteil ist in dem ausgesprochenen Wort an Wirkung zu finden. Und wenn wir wissen, dass das Lächeln am Telefon sich überträgt auf die andere Seite, dann wissen wir auch eines ganz genau, dass unsere Gedanken und das, was unsere Gedanken mit uns machen, auch etwas mit dem Gegenüber und mit dem anderen machen. Selbst über die Telefonleitung. Dafür brauchst du noch nicht mal ein Skype. Jesus jedenfalls rät uns, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Und so bin ich überzeugt davon, dass nicht nur unsere Gedanken und unsere Worte, sondern unsere Gedanken und unsere Worte in Gebeten ausgesprochen Macht haben. Nämlich in der Allmächtigkeit und in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus. Wie also sollte somit eher die Reaktion von Christen auf die Wahl von Trump sein? Ganz einfach. Für ihn beten. Warum beten wir nicht, dass Gott sein Herz verändert? Hey, wäre doch denkbar, oder? Kann Gott das? Ja, natürlich kann er das. Hat er im Alten Testament an vielen Stellen getan. Hat die Herzenshärtigkeit von Königen und Herrschern umgedreht und es gibt genügend Beispiele darüber, wie Gott gewirkt hat. Hat Gott Nebukadnezar verändert? Ja, aber es war nicht so toll, das Ende mit ihm. Also er musste am Ende Gras essen. Also klingt nicht so toll. Bitte? Entschuldigung? War doch für Nebukadnezar nicht das Ende? Nein, es war noch nicht das Ende vom Ende, genau. Genau. Ja. Gut, aber mir geht es in erster Linie darum, dass wir einfach heute in unserer Zeit das Unmögliche für möglich halten und es nicht für unsere Sachen halten, dass das Unmögliche bereits gekommen ist und von uns verflucht werden muss. Vielleicht stände uns einfach da ein bisschen mehr Demut gut, ein wenig mehr Mäßigung und mehr Licht in dieser Welt und ein wenig mehr Zurückhaltung, was diese Allwisserhaltung, dieses typische Deutschsein so ausmachen kann. Stattdessen beten, selbst wenn sie uns nerven. So, ich würde gerne dann gleich damit landen und sagen, eine Zusage, irgendwie muss ich damit immer meinen Druckknopf zeigen und dann weiß Hauke Bescheid, weil die Technik das offensichtlich gerade nicht macht. Ich möchte für uns mit der Zusage, aber auch dem Aufruf abschließen, den Gott seinem Volk in Jesaja 58, 9 bis 11 zuruft. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Ich wünsche uns eine Woche voller guter Gedanken, die wie Saat und Segen in dieser Zeit sein werden. Ich wünsche uns die Freiheit in Jesus, nichts Übles zu denken oder zu reden, sondern über Menschen, Völker und auch Politik und Regierung Gutes auszusprechen und sie damit zu segnen. Ich wünsche uns eine Woche voller Licht, die jede Dunkelheit wie die Mittagssonne durchfluten wird. Ich wünsche uns allen offene Herzen und dass der Christus in uns den Unterschied macht und uns ein Licht in dieser Welt sein lässt. In diesem Gedanken segne ich euch. In dem Namen Jesu. Amen.